Hallo Jonas.
Hallo Manuel.
Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Einstiegsreihe. Nachdem die letzte Folge wahrscheinlich für den einen oder anderen sehr anstrengend war, wird diese Folge wieder etwas leichtgängiger. Wir möchten nämlich uns einmal gewisse Vorurteile oder Kritiken an Bitcoin anschauen und euch helfen, diese eben etwas einzuordnen. Insbesondere liest man ja häufig über den hohen Energieverbrauch oder auch, dass Bitcoin eben für kriminelle Machenschaften verwendet werden kann. Auch über den einen oder anderen Punkt. Und genau, da schauen wir uns jetzt mal an, was es damit auf sich hat. Ich möchte nicht mehr Zeit vergeuden. Jonas, leg los.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, alle, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben oder auch weniger mit Bitcoin beschäftigt haben, haben relativ schnell schon mal eine klassische Nachrichtenüberschrift gelesen. Bitcoin wird von Kriminellen verwendet, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Niederlande zum Beispiel, so ein Klassiker. Und da wollen wir halt mal gucken, ob da wirklich was dahinter steckt. Und ich möchte hinzufügen, dass diese Aussagen auf den ersten Blick natürlich sich für Kritiker sehr gut anhören, weil Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Niederlande und ich kann es für nichts verwenden. Gut, dann ist Bitcoin schlecht. Aber mir ist es sehr wichtig zu sagen, hinter diesen Aussagen kann im ersten Moment einiges auch Richtiges stecken. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man sich diese Aussagen genauer angucken muss, um sie richtig einzuordnen. Und genau das versuchen wir im Podcast ja auch immer zu machen. Und wir werden natürlich auch wieder zu jedem einzelnen Punkt haben wir eine eigene Folge, sogar noch mehrere Folgen gemacht, verlinken, wo ihr sie euch angucken könnt, wo wir wirklich tief einsteigen. Aber heute möchten wir uns mal, wie du gesagt hast, drei verschiedene genauer anschauen. Und ich möchte anfangen mit dem größten Thema, was so immer im Raum steht, der Energieverbrauch. Das ist natürlich auch so die häufigste Kritik, die man hört. Bitcoin verschwendet nur Energie, hat keinen Mehrwert. Das ist eine ganz einfache Aussage, aber eine einfache Antwort darauf zu geben, ob das richtig ist, ist gar nicht so einfach, weil es schon ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Als erstes muss man sagen, ja, das Bitcoin-Mining verbraucht Energie. Das ist richtig und verbraucht Energie und auch eben Strom. Und diese Aussage ist korrekt. Was man aber auch sagen muss, und ich möchte hier in diesem ganzen Kontext keine Vergleiche ziehen, weil das macht man eigentlich nicht, aber man muss hier wirklich sagen, jede Technologie auf unserem Planeten verbraucht eben Energie. Ob das ein Auto ist, ein Wäschetrockner, den Computer, den ihr nutzen, das Handy, mit dem ihr diese Podcast-Folge vielleicht hört, alles braucht Energie, also gleichzeitig auch Strom. Und es kommt also eher darauf an, ob ich dieser Technologie einen Mehrwert zuschreiben kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Herd benutze, verbraucht der Strom, aber ich kriege davon ein Essen, was ich zum Überleben brauche, also hat dieser Herd für mich einen Mehrwert. Genauso für jemanden, und hier muss man auch umdenken, der Herd hat für mich in Deutschland einen Mehrwert, aber eine Klimaanlage jetzt im Winter in Deutschland macht relativ wenig Sinn. Würde ich bedeuten, wenn es einer im Haus hat und die nutzen würde, würde er sagen, toller Schwachsinn, hat ja keinen Mehrwert. Gehe ich aber in ein Land, wo es sehr heiß ist, ist zum Beispiel eine Klimaanlage lebensnotwendig. Das heißt also, man kann das nicht so wirklich einordnen, dass es für den einen ist, ist schlecht, deshalb ist es für mich gut und genauso andersrum, sondern man muss immer den aktuellen Stand oder die aktuelle Situation und die Bedürfnisse dieser Menschen auch einordnen. Und genauso deswegen ist dieses Ganze eine rein subjektive Aussage, wenn etwas eine Energieverschwendung ist. Das so als erster Punkt. Und jetzt schauen wir mal noch, wir haben in der letzten Folge angeguckt, was das Bitcoin-Mining so ein bisschen ist. Das hatten wir in der Technikfolge angesprochen, weil der Stromverbrauch bzw. beim Bitcoin-Mining dafür da ist, dass dieses Netzwerk eher eine Sicherheit erhält. Weil eben dadurch dann diese Bitcoin-Miner die Transaktion überprüfen, die dann wieder verteilen im Netzwerk. Und dafür brauchen sie eben für diese Rechenleistung, die sie benutzen, um diese, ja damals, wir haben es ja besprochen gehabt, diese Zufallszahl zu finden, brauchen sie eben eine Rechenleistung und dafür brauchen sie Strom. Und der erfolgreiche Miner erhält ja dafür, wie wir auch gelernt haben, einerseits die Bitcoin an sich als Auszahlung, derzeit die 6,25 Bitcoin, also jetzt gerade noch im Jahr 2023, plus eben die Transaktionsgebühren als Belohnung. Und der Vorteil dabei ist auch, wie wir auch gelernt haben, jeder kann an diesem Prozess teilnehmen. Natürlich in einem kleinen Rahmen hast du weniger Chancen darauf, was zu bekommen, aber natürlich auch jeder kann trotzdem teilnehmen, weil ja keiner irgendwie was kontrolliert, weil wir wissen, Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, jeder kann teilnehmen, niemand kann dich ausschließen. Dabei müssen eben die Miner eine Energie, eine Arbeit aufwenden, um so einen gültigen Block zu finden und präsentieren dann eben dem ganzen Netzwerk diesen. Und dann werden die Netzwerkteilnehmer eben sagen, okay, dieser Block ist richtig, das hast du gut gemacht und dann darfst du auch diese Bitcoin erhalten. Aber der andere Punkt ist, wenn du eben da irgendwas falsch machst als Bitcoin-Miner und diese Energie aufwendest, aber du irgendwas reinschreibst, was nicht stimmt, zum Beispiel mir eine eigene Transaktion in diesen Block reinschreibe, der zum Beispiel dann an mich geht oder an meinen Freund Manuel. Ich schicke dir dann noch 10 Bitcoin. Das ist ja falsch und genau das müssen wir verhindern. Und das würde ich als Teilnehmer natürlich ablehnen, weil ich sage, hey, ich habe ja mein eigenes Kassenbuch und das Kassenbuch stimmt dann nicht mehr. Also würde ich es ablehnen. Das heißt also, der Bitcoin-Miner würde auch keine Bitcoin als Belohnung erhalten. Das würde nämlich bedeuten, der Miner hat den Energieaufwand getätigt, den Strom bezahlt, hat seinen Block gefunden, hat versucht das deutsche Wort dafür bescheißen, würde ich mal einfach sagen, bekommt aber dafür nichts als Belohnung zurück. Also er hat eigentlich Energieaufwand umsonst ausgegeben. Und wer macht das schon, macht ökonomisch keinen Sinn. Und daher kann man nämlich sagen, es ist schon richtig, dass die Aussage stimmt, dass Bitcoin viel Energie und Strom aufwendet, aber auch so wie zum Beispiel ein ganzes Land, wie ich am Anfang gesagt hatte, es gibt diese Aussage, Bitcoin verbraucht so viel wie Österreich, wie die ganzen Niederlande. Man kann es aber auch umdrehen. Jede Technologie, die weltweit genutzt wird, und Bitcoin ist ja weltweit genutzt, weil Mining in China stattfindet, Mining in Indien stattfindet, wie in Deutschland stattfindet, in Paraguay stattfindet. Jede Technologie, die global genutzt wird, kann ich ja mit einem gewissen Land vergleichen. Und da gibt es so eine wunderbare Aussage, und jetzt möchte ich doch mal einen Vergleich ziehen. Der weltweite Stromverbrauch von Weihnachtsbeleuchtungen ist auch so groß wie von einem bestimmten Land. Das kann ich mit jedem Thema machen, was irgendwie vergleichbar ist weltweit. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, schafft das also einen Mehrwert? Also deswegen möchte ich jetzt eher in diese Richtung gehen, in die Kritiker zu sagen, okay, ich sollte mir nicht die Frage stellen, ob Bitcoin Strom verbraucht und Energie verbraucht. Da eindeutiges Ja. Sondern es ist eher die Frage, ob ich in Bitcoin einen Mehrwert sehe, der wiederum einen Vorteil für die Menschen schafft, wie auch immer das aussieht. Das ist dann, ob das Wertspeicher ist, ob ich sage, es ist interessant als globales Zahlungsnetzwerk, dass Menschen Zugang zu einem einem Konto haben. Diese Frage können wir aber nicht in diesem Einsteigerreihe gar nicht beantworten, weil die muss sich jeder selbst beantworten. Aber dafür haben wir ein paar Folgen auch schon geklärt gehabt, warum denn Bitcoin interessant sein könnte. Und deswegen auch eindeutig die Aussage für jeden, der jetzt zuhört und sagt, und hat von mir aus auch diese 10 Folgen gehört und sagt, Bitcoin ist für mich immer noch einfach nur was für Spekulanten, jemand für was Kriminelles, da kommen wir auch noch gleich dazu. Dann sage ich 100%ig, okay, für dich ist Bitcoin eine Energieverschwendung. Punkt. Gut, da bin ich auch voll dabei, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist halt die schwierige Aussage und da können wir eigentlich auch nicht weiter diskutieren, weil das ist eine Aussage, das ist Fakt. Also du musst gucken, hat Bitcoin für dich einen Mehrwert, dann ist es keine Energieverschwendung. Hat Bitcoin für dich gar keinen Mehrwert, würde ich sagen, okay, dann bin ich voll bei dir, dann ist das Ganze Energieverschwendung. Jetzt müssen wir aber schauen, wo kommt diese Energie, besser gesagt, her, weil ja häufig auch diese Aussage getroffen wird, das verbraucht ja nur CO2. Weil Energie an sich jetzt nichts Schlimmes ist, wir nutzen es ja die ganze Zeit. Wir brauchen Energie, um zu überleben. Und bei Bitcoin-Mining wird eben der Strom eben durch das Bitcoin-Mining verbraucht. Und für diese Stromherstellung brauchen wir Energie. Kennen wir ja alle. Du brauchst entweder aus Windenergie, aus Solarenergie, es gibt Wasserenergie, es gibt Atomenergie, es gibt Kohle etc. Haben wir ja so wie unter irgendwie die Energie ja auch genutzt werden muss, damit Strom erzeugt wird, der wiederum bei unserer Steckdose landet. Und dann nicht da meinen Computer einstecken kann, damit es funktioniert. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, die Aussage, dass Bitcoin CO2 erzeugt, ist ja grundsätzlich falsch, denn nicht Bitcoin selbst nutzt CO2 oder verbraucht CO2, sondern Bitcoin verbraucht Strom. Und der Strom wird wiederum aus einer Energiequelle gewonnen und diese Energiequelle, je nachdem welche du nutzt, erzeugt wiederum CO2. Zum Beispiel Kohle verbraucht CO2, weil es eben genutzt wird und in die Atmosphäre geleitet wird. Bei Windenergie oder Solarenergie oder auch Wasserenergie hast du es eben nicht, weil da wird ja kein CO2 per se bei der Herstellung erstmal benutzt. Das heißt also, die Energiequelle ist nicht gleich der CO2-Ausstoß und es kommt eben darauf an, was ich nutze. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, jetzt ist interessant über Bitcoin und auch hier ist ein komplexes Thema, ich kann es nur sehr, sehr grob umreißen. Bitcoin-Miner generieren die Einnahmen durch die Belohnung durch Bitcoin, das sind ihre Einnahmen und ihre Ausgabenseite sind vor allem eben sowas wie Lagerhallen, Mitarbeiter und vor allem die Stromkosten, die sie ja brauchen. Das heißt, also ich als Miner würde sagen, meine Einnahmen möchte ich gerne erhöhen, wobei das natürlich schwierig ist, weil die Bitcoin pro Block eben begrenzt sind. Ich muss also meine Ausgaben so gering wie möglich halten, das heißt also vor allem die Stromkosten gering wie möglich halten. Und jetzt kommt der große Punkt, was sind die günstigsten Energiequellen? Sind immer die, die meistens erneuerbare Energien sind und die auch kein CO2 ausgeben, wie zum Beispiel Wind, Solar und vor allem Wasserkraft oder auch Atomkraft, weil es eben im Überfluss da ist. Und alle anderen, wie zum Beispiel jetzt Kohle, ist meistens das Teure, außer wenn sie subventioniert ist vom Staat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Staat sagt, bei uns ist Kohle günstig, damit könnt ihr günstig Strom erzeugen, dann wird der Miner das auch benutzen. Das heißt also, Mining-Unternehmen werden nicht automatisch die grüne Energie verwenden, sondern immer die, die am günstigsten ist. Und schönerweise, also am schönsten Punkt ist natürlich dabei, dass meistens die Energiequellen, die beste CO2-Bilanz haben, nämlich Wasser, Strom, Solar und Wind, auch die günstigsten Varianten sind. Das heißt also, es gibt so ein bisschen die Aussagen, auch die gehen jetzt hier zu weit, dass es anteilsmäßig in die Tendenz gibt, dass so ein Bitcoin-Miner am Ende eher die grünen Energiequellen nutzen wird. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ganz eins nehmen, was man sich auch angucken muss, wie hoch ist denn die aktuelle Energiebilanz von Bitcoin oder wie hoch der Anteil dieser Energie überhaupt vom weltweiten Anteil ist. Weil es gibt ja Daten dazu, weil man das ja auch relativ gut transparent darstellen kann. Es gibt Schätzungen, sind es dann ungefähr so 0,6-0,7% des weltweiten Stromverbrauchs werden für Bitcoin gerade verwendet und 0,15 des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das heißt also, wir können auch da euch eine sehr, sehr gute Seite vom Cambridge-Institut verlinken, die dann einen guten Index aufgebaut haben. Da kann man so ein bisschen auch vergleichen, wie viel ist das jetzt im Verhältnis zu Kühlschränken oder Fernsehern. Genau, das würde ich jetzt mal zu dem Thema Energieverbrauch sagen, um einfach noch zu abschließend zu sagen, wie gesagt, ja, kommt drauf an, ob du einen Mehrwert in Bitcoin siehst. Und das andere ist, dass es eben tendenziell so gebaut ist, dass die Bitcoin-Miner wahrscheinlich zukünftig immer mehr den grünen Strom verwenden werden, weil er am günstigsten ist. Das geht natürlich noch viel, viel tiefer, aber ich glaube, so für die Aussage am Anfang würde ich mal sagen, reicht es aus, weil die Aussage ist korrekt, Bitcoin verbraucht Energie, aber man muss sie richtig einordnen und da gehört noch viel, viel, viel mehr dazu als nur eine einfache Überschrift in irgendeiner Zeitung.
Ja, definitiv. Vielen Dank für die sehr schöne Zusammenfassung. Im Endeffekt ist es halt so, was für mich bei dieser ganzen Energiethematik die Hauptrolle spielt, ist, dass es irgendwo immer eine Wertung zu geben scheint, was jetzt guter Energieverbrauch ist und was schlechter Energieverbrauch ist. Und da kommt es natürlich darauf an, welche Bedürfnisse ich persönlich habe. Dein Beispiel war super mit der Klimaanlage, die brauchen wir im Winter nicht. Umgekehrt brauchen wir natürlich eine Heizung in einem Land, wo es das ganze Jahr über warm ist, brauchen wir keine Heizung. Sind jetzt alle Heizungen von uns Energieverschwendung? Wahrscheinlich nicht. Genauso gibt es eben, wir haben es schon mal gesagt, 1,7 bis 2 Milliarden Menschen ohne Zugang zum Banksystem. Insofern passt es für mich nicht, wenn ich Bitcoin per se als energieintensives Zahlungssystem abtue, das kein Mensch braucht, weil wir doch dieses Bankensystem haben. Also natürlich kann ich diese Betrachtungsweise haben, wenn ich in einer Region lebe, wo ich eben Zugriff zum Bankensystem habe. Aber ich sollte mich der Tatsache nicht verschließen, dass es eben genug Menschen gibt, die eben nicht dieses Privileg haben. Das ist genauso, wie die Heizungen oder die Klimaanlagen für manche Menschen Mehrwert schaffen. Dann geht der Daumen hoch oder eben keinen Mehrwert schaffen, dann geht der Daumen runter. Und bei diesen Wertungen muss man eben aufpassen.
Und einfach zu sagen, was wir auch gerne bei allen Themen machen, sie sind wesentlich komplexer, als sie vielleicht auf den ersten Blick aussehen. Man kann nicht immer nur Ja und Nein sagen, sondern es gehört mehr dazu und man muss es mehr differenzieren, in welche Richtung es eben geht. Und dann würde ich gleich mit dem nächsten weitermachen, weil das nächste ist, wenn man das Thema Energie schon hinter sich gebracht hat, landet man automatisch bei Kriminalität. Aussage: Bitcoin wird nur zur Geldwäsche verwendet, Bitcoin wird nur von Kriminellen zu irgendwelchen Erpressungssachen verwendet, gibt es dauerhaft. Und das kommt meistens daher, dass man meist Bitcoin als anonym bezeichnet. Und wie wir bei der Technikfolge ja gesehen haben, Bitcoin ist per se nicht anonym. Klar, im Netzwerk selbst werden wir nicht mit klaren Namen auftreten, sondern einfach nur mit Zahlen, mit dem öffentlichen Schlüssel, wie wir es ja von dir jetzt der Technikfolge auch gelernt haben. Aber das ist natürlich nicht völlig richtig, sondern bewegen uns natürlich im Internet und immer dann, wenn wir Bitcoin kaufen oder Bitcoin verkaufen oder irgendwie in Kontakt treten, wo unsere normalen, klaren Namen, unsere Identität irgendwie in Verbindung kommt in der Datenbank, kann man das Ganze natürlich nachverfolgen. Und dann spricht man eher nicht von Anonymität, sondern von der Pseudonymität, je nachdem, wie ich das handhabe. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten denken, ich kann dir jetzt Bitcoin schicken, und ja, das kriegt ja keiner mit. Das ist die Idee dahinter. Deswegen kann ich es als Krimineller perfekt verwenden. Das ist besser als eine Banküberweisung. Aber das ist jetzt die große Krux, weil das stimmt ja überhaupt nicht. Denn wie wir gelernt haben, dieses Kassenbuch besitzen alle Bitcoin-Netzwerkteilnehmer. Und in diesem Kassenbuch sind alle Transaktionen von Punkt 1, vom Start von Bitcoin vor über 15 Jahren, bis heute öffentlich transparent dargestellt. Das heißt also, Adresse 1, also das ist natürlich eine lange Zahl nur, da steht jetzt nicht Manuel und Jonas, sondern eine lange Zahl, sendet an Adresse 2 einen Bitcoin. Das kann jeder transparent einsehen. Man sieht also, welche Adresse wie viel Bitcoin hat, jede Adresse wie viel gesendet wurde. Man erkennt aber daraus eben nicht, die reale Person dahinter steckt. Aber wie gesagt, man hinterlässt eben beim Kauf und beim Verkauf den Zugangspunkt bei den Handelsplattformen eben irgendwelche Datenspuren und es gibt heutzutage schon Unternehmen, die das natürlich verfolgen und es dann auch zuordnen können. Und da sehen wir ja schon, ist ein bisschen blöd, wenn ich anonym bleiben möchte. Es funktioniert also nicht ganz so einfach. Daran erkennt man schon mal, Bitcoin ist für diesen Punkt gar nicht so gut geeignet. Und ich auch hier möchte ich jetzt keinen sogenannten Whataboutism, also ich möchte keinen Vergleich schaffen zu anderen Sachen, aber es gibt Studien und es gibt auch Beweise. Wir hatten auch häufig mit dem Staatsanwalt schon gesprochen, mit anderen Rechtsanwälten, mit Personen aus Unternehmen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, weil dadurch, dass es transparent ist, kann man natürlich auch gut Daten sammeln, die selbst gesagt haben, klassisches Bargeld, also diese klassische Bargeldzahlung ist weiterhin der größte Anteil an den kriminellen Aktivitäten, weil wie wir in Folge 1 gelernt haben, wenn wir uns treffen persönlich auf dem Parkplatz und ich gebe dir 50 Euro in die Hand, dann ist es wirklich anonym, weil dann weißt du, dass du Geld von mir bekommen hast und nicht, dass ich dir Geld gegeben habe, aber es bekommt ja ansonsten niemand mit. Natürlich ist es umständlicher als in der digitalen Welt, aber das ist wirklich anonym, eine anonyme Transaktion, die wir als Kriminelle, wir beiden als Kriminelle, am liebsten verwenden würden. Hat natürlich jetzt dann das Problem, wenn wir global agieren möchten, wenn ich dir jetzt in Japan dich erpressen möchte, wird es ein bisschen schwierig. Dann kann ich es mit dem Bargeld nicht mehr tun, aber da gibt es auch andere Wege. Und deswegen wird trotzdem Bitcoin immer in diese kriminelle Ecke gedrängt. Und auch hier gibt es Daten schon. Die muss man natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich finde es sehr interessant, dass es Daten gibt von diesen Analyseunternehmen, die gesagt haben, zum Beispiel 2022 wurden gerade mal 0,24% aller Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk wurden eben zu kriminellen Aktivitäten verwendet, was eigentlich gar nichts ist. Und eine Aussage, die ich auch einer Folge, die wir gerne verlinken, auch noch hinzufügen möchte, ist, dass Bitcoin-Kriminalität Bitcoin nicht automatisch die Kriminalität erhöhen wird. Aber es wird wahrscheinlich sich etwas verschieben, also möglicherweise vom Bargeld hin zu Bitcoin, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt. Und genauso die Aussage, dass bestimmte Attacken, bestimmte Angriffe auf Menschen oder Hacker oder wen auch immer, dass diese bestimmten Attacken nur durch Bitcoin möglich sind, sind meistens eigentlich schon falsch, weil die Attacken und Angriffe gab es vorher schon, sie wurden einfach jetzt nur mit einem anderen Thema mit Bitcoin durchgeführt. Aber sie würden jetzt nicht mehr erhöht werden, sondern der Anteil verschiebt sich eher nur. Und jetzt nochmal ganz wichtig, und das möchte ich herausheben, auch wenn jetzt jemand sagt, oh, Bitcoin hat ja die Eigenschaften dazu, Bitcoin ist ja anonym, beziehungsweise pseudonym, ich kann damit schnelle globale Transaktionen durchführen, ich kann es selbst aufbewahren, was ja auch noch so ein wichtiger Punkt ist. Diese Punkte helfen ja allen, vor allem Kriminellen auch bei ihrer Handhabung, bei ihren Tätigkeiten. Wie gesagt, ist ja alles top und deshalb kann ich auch sagen, okay, deswegen müsste man jetzt Bitcoin abschaffen, weil das ist ja gefährlich. Aber das sind auch alles Eigenschaften, die ein Geld haben muss. Und dieses Geld könnte damit überhaupt Menschen helfen, damit sie es nutzen können. Denn gerade auch für Menschen, wenn sie verfolgt werden, politisch verfolgt werden oder wenn sie überhaupt einen Zugang zu Geld haben möchten, wie du ja auch schon gesagt hast, gerade eben 1,7 bis 2 Milliarden Menschen haben gar keinen Bankzugang, die brauchen diese Eigenschaften also auch. Das heißt also, wenn man diese Eigenschaften Bitcoins wegnehmen würde, um zu sagen, ich möchte Kriminalität eingrenzen, dann würde ich auch viele dieser Bitcoin-Vorteile, die den Menschen helfen könnten, also zum Beispiel die Zensurresistenz, dieses freie globale Thema, würde ich diese Vorteile auch wegfallen lassen. Das heißt also, ich würde dem Werkzeug die besten Punkte einfach wegschneiden und sage, nö, machen wir nicht, weil es gefährlich ist. Man kann sich also vorstellen, wie Bitcoin ist ein Werkzeug und jeder kann das Werkzeug nutzen, wie er es möchte. Genauso das schöne Beispiel, wie wir auch immer nennen, das Messer, kann einerseits das Gemüse in meiner Küche schneiden, kann aber auch gleichzeitig jemanden verletzen. Wenn ich jetzt aber sage, wir müssen jetzt alle Messer unten stumpf machen, damit ich niemanden verletzen kann, habe ich ein Problem, ich kann nämlich keine Zwiebel mehr schneiden. Und deswegen ist es da auch hier die Aussage relativ einfach zu sagen, Kriminalität ja, und hier auch hundertprozentig stimmen wir beide auch zu, es wird auch von Kriminellen verwendet werden, das können wir nicht verhindern. Wir können das mit anderen Tätigkeiten vielleicht einschränken. Es gibt ja auch Geldwäscherichtlinien und andere Themen, die bei den Banken passieren, Regulation. Aber diese Vorteile, die für Kriminelle da sind, bieten auf der anderen Seite aber auch riesige, riesige Vorteile für viele Millionen Menschen, weil es eben Bitcoin diese bestimmten Eigenschaften als Geld gibt.
Ja, ist ja letztlich auch wieder eine Wertungsfrage. Wenn ich mir eine bestimmte Eigenschaft anschaue und mir überlege, für was kann ich die nutzen, es ist ja auch wieder das Gleiche letztlich wie bei dem Energiethema, nämlich halte ich sie für gut oder halte ich sie für schlecht? Und wenn ich sie für gut halte, sehe ich darin eben ein Werkzeug für Freiheit. Wenn ich sie für schlecht halte, möglicherweise ein Werkzeug für Kriminalität, genauso wie beim Messer. Für mich ist im Endeffekt die Frage, Wird Bitcoin für kriminelle Machenschaften verwendet, ja oder nein? Natürlich mit einem Ja zu beantworten, weil man so ziemlich alles für kriminelle Machenschaften verwendet werden kann oder verwenden kann. Bargeld, Banküberweisung, Gold, alles geht letztlich. Meint es geht besser, meint es geht schlechter. Aber die Kriminellen, die Bitcoin verwenden, sind halt salopp gesagt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte aufgrund dieser Transparenz der Blockchain. Und was auch noch besonders wichtig ist, ist, dass sich eben die Gesamtanzahl an kriminellen Machenschaften möglicherweise verschiebt. Vielleicht etwas hin zu Bitcoin, vielleicht auch irgendwann wieder etwas weg davon, wenn sich das Ganze rumspricht. Aber nur weil es jetzt Bitcoin gibt, weiß ich nicht, wie viele Leute sagen, das ist ja super, jetzt werde ich kriminell. Also ich glaube eher, es gibt Leute, die sind kriminell oder halt nicht und suchen sich dann das Mittel der Wahl, um eben diese Taten zu begehen. Aber ich bezweifle, dass es Menschen in nennenswerter Anzahl gibt, die sagen, jetzt gibt's Bitcoin, darauf habe ich gewartet und jetzt lege ich los mit meiner kriminellen Idee.
Das ist ein sehr guter Punkt noch und da würde ich dir auf 100% zustimmen. Und genau, das ist jetzt, das haben wir Energieverbrauch angeguckt, die Kriminalität und einen großen Punkt, den man auch noch liest, gerade jetzt, wenn der Preis ansteigt, Bitcoin ist eine Blase. Da steckt ja nichts dahinter, das geht auf am besten morgen wieder auf Null. Das ist ja alles nur reine Luft. Und auch hier muss man sich das genauer anschauen. Klar, wenn man jetzt sich diesen Preisverlauf anschaut, sieht man immer, es geht stark nach oben, es geht auch stark nach unten. Und gerade wenn der Preis stark nach oben geht, sagen viele, okay, das ist eine Blase, da passiert nichts, das geht morgen wieder runter. Was ist dann aber überhaupt eine Blase? Das ist ja erstmal die große Frage. Und da sind wir ja große Freunde dafür, überhaupt erstmal zu definieren, was das ist. Und man kann das so ein bisschen beschreiben, wie wenn man bei einem Gut, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin, Gold, Aktien, ist egal was, eben der Preis, den man eben diesem Gut gibt, über den wahren Wert in Anführungszeichen stellt und den er eben der Preis eben über diesem Gut liegt, über diesem wahren Wert des Gutes liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist dieser wahre Wert eines Gutes? Und viele sehen natürlich auch Bitcoin hier wieder als wertlos an. Da steckt ja nichts dahinter, das sind ja nur irgendwelche Computerzahlen, ist irgendwas Digitales. Dann kann ich natürlich direkt sagen, naja, dann ist jeder Preis für Bitcoin zu hoch. Dann sind selbst 100 Euro für den Bitcoin zu viel. Guter Punkt, sage ich auch. Wenn es für dich keinen Wert hat, dann ist es so. Auch hier wieder, wir stimmen da auch zu und das ist auch richtig. Und der Preis steigt bei so einer Blase meist dann eben an, weil dann die Medien aufkommen. Wir kennen das ja alle, dann steigt plötzlich die Tagesschau, berichtet darüber. Deine Freunde fragen dich. Dann kommen die Menschen dazu und sagen, ah, jetzt muss ich doch bei Bitcoin wieder dabei sein. Das steigt nach oben, obwohl eigentlich niemand so richtig versteht, was dahinter steht. Es entsteht so ein bisschen wie so ein Kreislauf, so ein Prozess, der sich selbst verstärkt. Die Leute hören davon, sie kaufen mehr, wissen gar nicht, worum es geht, kaufen mehr, kaufen mehr, kaufen mehr. Und irgendwann, gerade bei Gütern, wo man dann doch plötzlich merkt, huch, da ist ja gar nichts dahinter, fangen die Ersten an, das zu hinterfragen. Sie gehen dann raus und verkaufen wieder und dann merken die Nächsten wieder okay, da passiert irgendwie nicht. Das heißt also, der Preis fällt immer weiter runter, man spricht davon, dass die Blase platzt. Und das Ganze geht nach unten. Und ich möchte ein bekanntes Beispiel nehmen, die Dotcom-Blase, also sogenannte Aktien-Hype der Anfang der 2000er Jahre, als ja viele Internetunternehmen, die entstanden sind, weil plötzlich das Internet groß wurde, die Menschen haben zu Hause eigene Computer gehabt und die gingen an die Börse, alle mit dem Hype in die Richtung, ja, wir machen irgendwas Cooles im Internet. Und viele Menschen haben dann begonnen, zu investieren, weil sie gesagt haben, boah, das Internet ist das nächste große Ding, da müssen wir dabei sein. Und dann ist so dieser Hype entstanden und viele wollten damit Geld machen. Und dann ist aber das Problem auch hier wieder entstanden, die Preise stiegen über den wirklichen Wert der Unternehmen. Keiner hat mehr nachgefragt, was macht dieses Unternehmen eigentlich? Haben die wirklich ein wirkliches Produkt, einen Geschäftsprozess, eine Geschäftsidee, die helfen kann? Und Menschen haben irgendwann auch gesagt, warte mal ganz kurz, was ist da eigentlich jetzt wirklich dabei und was kann dieses Unternehmen eigentlich? Und dann haben auch da wieder die Ersten angefangen zu sagen, oh, da ist ja gar nichts dahinter, ich verkaufe es lieber schnell, weil das hat ja gar keinen Sinn. Und so ging das auch relativ zügig durch, bis auch da wiederum die Blase angefangen hat zu platzen. Und davon haben wir, glaube ich, die meisten schon gehört. Das war ja wirklich, da haben viele, viele Geld verloren im Aktienmarkt, weil sie einfach auch blind investiert hatten in Dinge, die an sich gar keinen Wert geschaffen haben. Das ist natürlich bei Aktien ziemlich einfach, weil bei Aktien kann ich ja sagen, hat dieses Unternehmen einen Wert, hat es ein Produkt, hat es eine Geschäftsidee, da kann ich das ja auch wirklich mit Zahlen quantifizieren. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, es waren ja trotzdem noch einige Unternehmen dabei, die da wirklich einen Plan dahinter hatten. Amazon zum Beispiel, eines, wenn nicht sogar das größte Unternehmen der Welt, war in dieser Zeit auch schon dabei und hat auch stark an Preis, an Wert verloren, ist aber heute immer noch da und kennen wir alle. Und jetzt, Umkehrschluss, ist Bitcoin eine Blase als Frage? Nochmal, wenn wir Bitcoin keinen Wert zuschreiben, dann ist wirklich jeder Preis über null komplett zu viel und wertlos. Und dann ist dieser aktuelle Preis, den wir haben, ob wir jetzt 20.000 Euro haben, 30.000 Euro haben oder 40.000 Euro haben, eine riesige Blase. Ja. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir Bitcoin im Gegensatz zu einer Aktie, einem Unternehmen überhaupt einen Wert zuschreiben? Weil Bitcoin kann ich nicht um den Hals tragen, ich kann Bitcoin nicht in den Computer verwenden, ich kann Bitcoin nicht zum Reisen, ich kann darauf nicht fliegen, etc. Ich kann ja in der realen Welt erstmal nichts damit tun, sondern wie wir es gesagt haben, Bitcoin hat bestimmte Eigenschaften und dieser Wert ist immer subjektiv. Ich muss Bitcoin den Wert zuschreiben, den ich Bitcoin eben gebe. Und das ist für jeden Menschen anders. Der ist für dich anders, der ist für mich anders und der ist für jeden Zuhörer und Zuschauer, der zu uns zuhört, auch anders. Vor allem auch, wo du wohnst, wie deine anderen Lagen sind, wie du dir die Zukunft siehst. Und deswegen ist Bitcoin so schwer zu quantifizieren. Das heißt also, ich kann Bitcoin relativ schwer in Preis zuordnen. Denn es ist nichts Reales, was ich für irgendwas verwenden kann. Wir denken zum Beispiel an Gold, wo viele auch sagen, Gold wird ja in der Computerindustrie verwendet, deswegen hat es so viel großen Wert, deswegen nutzen wir das auch, wobei auch hier die wichtige Punkt, Gold wird nur zu einem geringen Anteil in Computern verwendet und zweitens, Gold hatte schon Wert, bevor es Computer gab. Das heißt also, schwierig, dass man vor 100, 150 Jahren einen Apple-Computer hergestellt hat, den gab es einfach noch nicht. Also es musste vorher schon einen Wert haben. Und jetzt muss man sich einfach selbst die Frage stellen, welchen Wert haben diese Eigenschaften Bitcoins für mich selbst? Also welchen Wert hat es für mich, dass Bitcoin frei ist, dass jeder teilnehmen kann, dass es zensurresistent ist. Wie gesagt, ich kann alle Transaktionen nicht ablehnen. Was hat es für einen Wert für mich, dass es wirklich knapp ist, also begrenzt ist? Was hat es für einen Wert für mich, dass ich digitale Zahlungen weltweit durchschicken kann mit relativ geringen Kosten? Welchen Wert hat es für mich? Welchen Preis gebe ich dem Ganzen? Und jetzt muss man leider sagen, dieser Preis ist für jeden was anderes. Das heißt also, Bitcoin ist keine Anlageklasse wie Immobilien oder Aktien, sondern es ist eine völlig neue Geldform. Etwas, was wir noch nie hatten. Und dadurch können wir theoretisch diesem Bitcoin-Thema oder Bitcoin als Geldform fast einen unendlichen Wert zusprechen. Je nachdem, wie groß du das siehst, wie groß das in deinem Leben einen Wert sprechen könnte. Das ist für jeden, wie gesagt, einzeln. Und es ist halt einfach, wie wir auch in der Form des, in der Folge mit dir gelernt hatten, dass immer sich das Geld durchsetzt oder meistens das Geld durchsetzt, das so am liquidesten ist, das am wichtigsten ist, was die meisten Leute nachfragen. Und das ist natürlich eben schwierig zu schauen, wo das hingehen kann und wir wissen es nicht, was da passiert. Und wenn wir eben jetzt Bitcoin als Geld ansehen und nicht als Spekulationsobjekt oder Anlageobjekt, müssen wir halt eben schauen, wo rechnen wir das gegen eine andere Geldform? Oder möchte ich überhaupt noch eine andere Geldform wechseln? Ist denn Bitcoin an sich mit den Eigenschaften viel besser? Und dadurch wird es einfach richtig schwer, diesem ganzen Ding einen Preis zuzuordnen. Und jetzt eben als Abschluss noch zu sagen, natürlich ist es so, wenn ich jetzt Bitcoin auf diesem Chart, auf diesem Preisentwicklung anschaue, sieht es häufig aus wie eine Blase. 2017, 2021 haben die meistens ja mitbekommen, Preis steigt sehr, sehr stark an, weil vieles eben als Investment sehen, viele gehen rein und kaufen es einfach, um Geld mitzunehmen. Und dadurch sieht man eben, es gibt immer so diese Zyklen, das sieht man relativ schnell, wenn man diesen Chart anschaut. Es geht nach oben und dann geht es wieder stark nach unten. Und jetzt ist aber halt die Frage, normalerweise, wenn es eine Blase wäre, wie gesagt, geht es nach oben, die Leute gehen mit und es fällt stark ab und kommt dann aber auch nicht mehr wieder eigentlich. Und bei Bitcoin ist eben der Fall, dass es die letzten 15 Jahre schon 3 oder 4 Mal diese Zyklen gab. Es geht stark nach oben, es geht nach unten und dann kommt die Aussage, jetzt ist die Blase geplatzt. Und dann kommt Bitcoin wieder nach oben und macht sogar noch einen höheren Preis als zuvor. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das dann eine Blase? Und dadurch sind wir der Meinung oder sind wir auch Freunde dazu sagen, dass diese Entwicklung und der Fortschritt Bitcoins eben diesen kleinen Wellen abläuft und dass man von kleinen, lokalen, zeitlich lokalen Blasen sprechen kann, weil diese Gier und dieser Punkt, wo die Menschen Bitcoin kaufen, obwohl sie gar nicht wissen, was dahinter steckt, ist ja trotzdem da. Aber meistens ist es so, dass danach einige hängen bleiben, sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, sehen, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur Investment oder mehr als eine Anlageklasse und die dann wieder dabei sind und sagen, ich halte es jetzt länger und ich kaufe es auch jetzt weiter, auch wenn wir unten sind. Und deswegen auch hier die Aussage, dass Bitcoin eine Spekulationsblase ist, ist eine sehr einfache Aussage. Und würde ich sagen, bei einer genauen Betrachtung ist Bitcoin wahrscheinlich keine Blase, das müssen wir auch dazu sagen. Aber wir werden es erst im Nachhinein wirklich sehen, in 10, 20, 30 Jahren, ob wir nicht vielleicht doch in einer riesigen Blase leben, weil Bitcoin an sich auch, wie du es auch in der Folge mit der Geschichte des Geldes gesagt hast, es geht immer nur ums Vertrauen. Und wir wissen bei Bitcoin, jetzt ist das Vertrauen noch da. Wir wissen aber nicht, wie es in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussieht. Und deswegen Aussage, also die Antwort darauf, ist Bitcoin eine Blase? Wahrscheinlich nicht. Wir können es aber nicht hundertprozentig beantworten.
Sehr schön. Im Hinblick auf die Zeit will ich gar nicht viele Sätze verlieren. Für mich ist es so, Bitcoin ist was ganz Neues. Es gab noch nie etwas wie Bitcoin. Dass sich da ein Preis erst einmal bilden muss und dass wir Schwankungen haben und dass diese Schwankungen eben temporär möglicherweise überhöht sind, wie du gesagt hast, und damit eine lokale Blase sein könnten, ist für mich vollkommen klar. Und verstärkt sich natürlich noch umso mehr, wenn wir auf der einen Seite Leute haben, die sagen, das Ganze ist komplett wertlos, und auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, Leute haben, die sagen, es hat letztlich unendlich Wert. Also wie sollen wir das zusammen bekommen, diese beiden Positionen? Und bis sich da was herauskristallisiert als finaler Preis, es wird eben einfach dauern. Aber ob es eine Blase ist, wissen wir nicht. Weil, wie du gesagt hast, Blasen kann man halt letztlich erst in der Retrospektive, also rückwirkend erkennen.
Genau. Da möchte ich nur hinzufügen, weil dann häufig noch, also wie gesagt, es gibt noch mehr Kritiken dazu. Die wollten wir jetzt aber aufgrund der Zeit nicht ansprechen. Zum Beispiel ein großer Punkt ist, dass es zu sehr im Preis schwankt. Wobei das genau dazu zählt, was du gerade gesagt hast, dass ja Menschen dabei sind, die gar nicht wissen, welchen Preis Bitcoin haben kann. Und dann kommt eben da ganz wichtig dazu, Bitcoin ist eben begrenzt in der Menge. Das heißt also, es kann nur schwanken, weil dieses Angebot kann sich nicht verändern, nur die Nachfrage. Und deswegen, auch hier werden wir noch ein paar Episoden verlinken. Auch natürlich zu der großen Aussage, Bitcoin ist ein Schneeballsystem, was man auch sehr, sehr häufig hört. Auch da werden wir eine extra Folge haben wir gemacht, die könnt ihr auch anhören. Ich möchte jetzt einfach nur am Ende noch sagen, diese ganzen Aussagen muss man sich immer sehr genau anschauen. Meistens steckt wesentlich mehr dahinter als diese einfache Aussage. Und man muss natürlich auch sagen, es ist halt sehr, sehr einfach, Bitcoin in diese Ecke zu stellen, gerade auch aus Mediensicht, gerade auch als Person, die sich vielleicht mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat. Ist die Frage ist immer nur, ist es wirklich gerechtfertigt? Und man muss sich wesentlich stärker mit dieser Aussage auseinandersetzen, weil meistens faktisch man doch einige Dinge genauer anschauen kann und auch besser erklären kann. Und genau, das würde ich jetzt zum Abschluss sagen. Wie gesagt, wir werden alle weiteren Informationen noch verlinken, weitere Episoden, die ihr angucken könnt, wenn ihr genauer zu einem bestimmten Kritikpunkt was anschauen möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, gerne die weiteren Folgen weiterempfehlen auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Und wenn ihr auf YouTube zuguckt, gerne den Kanal abonnieren und auch da gerne die Folgen weiterleiten an Freunde, Bekannte, wo ihr sagt, wow, vielleicht hat die Jungs können Bitcoin vielleicht ein bisschen näher bringen. Vielleicht, wenn es euch weiterhilft, vielleicht können wir dann auch ein und anderen noch ein bisschen Bitcoin besser erklären.
Sehr schön. Habe ich nichts hinzuzufügen? Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
Genau. Bis dann. Ciao.